Ja, guten Morgen zusammen. Wir haben etwas Probleme mit der Technik, dem WLAN, deswegen haben wir auch nur eine Kamera hier, alle zu Hause. Ihr könnt jetzt leider die Präsentation nicht so gut mitverfolgen, aber ich werde sie auch ins Internet stellen. Ich bin ja ein Freund von Wiederholungen, weil ich das selber brauche. Und deswegen gestattet mir, dass ich jetzt zu Anfang eine kurze Wiederholung mache von der bisherigen Predigtreihe. Ich möchte gerne das, was so bei mir persönlich hängen geblieben ist, was ich gerne so mitnehmen will aus dieser Predigtreihe, das möchte ich gerne kurz wiederholen. Ein paar Punkte. Vielleicht sind euch andere wichtig geworden, dann behaltet die auf jeden Fall auch. Der Philipp hatte uns bei der Einführung mit der Technik haben wir heute Probleme. Müsste jetzt eigentlich weitergehen. Der Philipp hatte uns bei der Einführung so drei Themen genannt, zu diesen drei Themen so eine Brücke gezeigt. Da waren so genau diese Brücke, mal gucken, ob es jetzt hier bei mir auch geht. Ja, es geht bei mir auch wunderbar, vielen Dank. Das sind so die Grundpfeiler unseres christlichen Lebens, unserer Beziehung, unseres Wissens, aber auch unserer Beziehung zu Gott. Und dazu möchte ich die Bibelstelle aus Römer 5, Vers 1 bis 5, also die Essenz daraus gerne wiederholen. Ja, wir sind aus Glauben gerechtfertigt. Durch unseren Herrn Jesus, durch den wir im Glauben Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir haben die Hoffnung auf den Himmel, auf die Herrlichkeit Gottes. Und die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und dann hat der Philipp sinngemäß so gesagt, dieses Wissen, diese Wörter, Glaube, Hoffnung, Liebe, diese Nomen, diese Substantive, ja, die müssen zu Tu-Wörtern werden in unserem Leben. Die müssen zu etwas Praktischem werden. Ein Leben mit Jesus macht nur dann Sinn, wenn das, was wir wissen, was wir verstanden haben und was vielleicht auch schon ein Stück ins Herz gerutscht ist, wenn das auch Relevanz hat auf unser Leben, auf unser Denken und auch auf unser Handeln. Wenn wir das Wissen um unsere neue Authentität, Identität, wenn wir das Wissen, wo wir herkommen und wer wir geworden sind, wenn wir unsere Aussichten, die wir haben und die Möglichkeiten, wenn wir dieses Wissen haben und das auch in unserem Leben Einfluss hat, auf unser Leben, auf unser Denken, auf unser Handeln mit unseren Mitmenschen, nur dann macht das Sinn. Nur dann macht das Sinn. Ja, wenn wir die PS quasi auf die Straße bringen. Und der Philipp hat uns herausgefordert, darüber nachzudenken, was sind so die Pfeiler meines christlichen Lebens? Wie bewertest du deinen Glauben, deine Hoffnung und die Liebe? Sind das tragende Pfeiler oder musst du an der einen oder anderen Pfeiler vielleicht noch den stärken? Dann ging es um Glauben. Um das Fundament des Glaubens, das wir haben, die Beziehung zu Gott. Und dass aber dieser Glaube sich auch durch Taten zeigt. Und dazu Galater 5, Vers 6. Denn wenn jemand mit Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Dieses Bild da oben hat der Philipp auch gezeigt. Und das ist die Geschichte von dem Pendel. Ihr erinnert euch an diesen Professor, der das Gesetz des Pendels erklärt hat und der dann aber nachher selber einen Kopfsprung vom Tisch gemacht hat, als in einem Versuch das bewiesen werden sollte. Und als dieser 30-Kilo-Pendel auf den zuraste, macht er einen Hechtsprung vom Tisch. Ja, Glaube zeigt sich in Vertrauensschritten, in Taten. Und davon spricht auch der ganze Jakobusbrief. Den hatten wir letztes Jahr besprochen. Und ganz wichtig, wir dürfen auch Zweifel haben. Gott kann mit unseren Zweifeln sehr gut umgehen. Das haben wir beim Petrus gesehen. Aber lasst uns trotzdem aus dem Boot steigen. Ein wichtiger Punkt, den er gesagt hat, war auch noch, dass wir uns bewusst sein müssen, dass wir den Glauben anderer stärken können. Wir können ihn aber auch schwächen, wir können ihn aber auch zerstören. Und er hat uns herausgefordert, die Bibel zu lesen in dem Bewusstsein, welche Konsequenzen hätte das, wenn das, was ich diese Woche lese, tatsächlich, wenn ich das tatsächlich glauben würde, dass das stimmt. Was hätte das für Konsequenzen? Ich weiß nicht, wie du damit umgegangen bist. Hast du noch daran gedacht? Dann waren wir herausgefordert, den Glauben von jemandem aus der Gemeinde zu stärken. Wenn du das gemacht hast, dann hast du bestimmt erlebt, dass auch dein eigener Glaube gestärkt wurde dadurch, dass er lebendiger wurde. Letzte Woche hat Harald über die Hoffnung gesprochen, unser Fundament. Wir haben eben auch davon gesprochen, von diesem Fundament, dieser Hoffnung, diese lebendige Hoffnung, die wir haben. In dem Bewusstsein auch, dass Gott hält, was er verspricht. Und diese Hoffnung, die wir haben, die hilft uns dann auch, körperliche Nöte zu ertragen. Die hilft uns durchzuhalten. Und diese Hoffnung, die ist ein Ansporn und auch eine Verpflichtung, die gute Botschaft weiterzugeben. Hoffnung und Glaube, das hängt eng miteinander zusammen. Hoffnung ist ein Glaube, der nicht die Hände in den Schoß legt und verzweifelt darauf wartet, dass alles besser wird, sondern das ist ein Glaube, der tätig wird und der sich in Bewegung setzt. Der Harald hat das ausgedrückt, Hoffnung ist ein nach vorne bewegter Glaube. Und er hat gesagt, dass die ganze Schöpfung ja auch auf Erlösung wartet und auf Erlösung hofft. Und auch wir als Christen haben wir eben auch noch dran gedacht, dass wir auch hoffen darauf, dass Jesus wiederkommt und dass er uns entrückt, dass wir bei ihm sein werden. Und ich hatte dann nach Haralds Predigt auch noch so eine kleine Challenge euch mitgegeben und hatte gesagt, denkt doch mal diese Woche darüber nach, welchen Einfluss hätte das auf dein Leben, wenn du davon ausgehen würdest, dass diese Hoffnung, dass Jesus wiederkommt, diese Woche eintreten würde. Wie würde das dein Leben beeinflussen? Ich weiß nicht, ob du noch dran gedacht hast, was du damit gemacht hast. Ich hatte ein Erlebnis und davon möchte ich euch gerne kurz erzählen. Letzten Dienstag, da hatte ich einen Homeoffice-Tag, weil ich mich um ein wichtiges Projekt mal zurückziehen wollte, damit ich da endlich mal dran weiterkomme. Und am Montagabend sagte Sandra zu mir, morgen kommt auch die Putzfrau. Und ja, die kommt schon länger ab und zu, die kennen wir schon relativ gut. Auch hin und wieder mal so über den Glauben mit ihr gesprochen und sie wollte eigentlich auch zum letzten Weihnachtsgottesdienst kommen. Wollte eigentlich. Jedenfalls, als ich den Morgen wach wurde, dachte ich daran, was ich sonntags hier gesagt hatte. Und irgendwie sofort war mir klar, wenn ich davon ausgehen würde, dass Jesus wiederkommt diese Woche, dann würde ich dieser Frau von Jesus erzählen. Dann würde ich ihr ein Zeugnis geben von meinem Glauben und würde ihr den Weg erklären, wie sie zu Jesus findet. Und ich würde ihr sagen, dass sie ohne Jesus verloren ist. Mir war einfach klar, dass es jetzt irgendwie dran ist, aus dem Boot zu steigen und das tatsächlich auch zu machen und nicht sich sonntags vorne hinzustellen, irgendwas zu sagen und dann selber, wenn es drauf ankommt, im Alltag den Schwanz einzuziehen. Wie schon so oft. Jedenfalls, was soll ich sagen, die Moni kam, sie hatte einen Berg Wäsche zu bügeln und konnte gar nicht abhauen. Nee, wir haben echt darüber gescherzt, auch zusammen. Aber es war ein total gutes Gespräch. Ja, sie hatte viele Fragen, sie hat Schlimmes erlebt, auch in ihrer Kindheit. Und sie hat irgendwann auch mit dem Glauben, den sie als Kind hatte, abgeschlossen. Als Kind schon. Hat den Glauben verloren. Und an einem bestimmten Punkt hat sie mich ganz direkt gefragt, glaubst du, dass ich in die Hölle komme? Weil ich glaube ja nicht an Gott, ich glaube ja nicht, dass es ihn gibt. Und wenn es ihn jetzt gibt, dann muss ich ja in die Hölle kommen, weil ich habe ja Verrat an ihm begangen. Jedenfalls ich habe ihr gesagt, dass die Bibel darauf nur eine eindeutige Antwort kennt. Und ich durfte ihr aber auch sagen, dass Gott die Hölle nicht für Menschen gedacht hat und dass es einen Weg gibt für sie, dass sie da nicht hinkommt. Und ich habe ihr diesen Weg erklärt. Und ja, ich habe ihr das erklärt und auch wie dieser Schritt geht, dieses ewige Leben zu bekommen. Und das musste sie jetzt erstmal verarbeiten. Sie hatte einige Fragen dazu und hat ja gesagt, dass sie darauf wartet, dass Gott ihr begegnet. Weil sie das in den letzten 25 Jahren nicht erlebt hat. Und ich habe gesagt, fang doch an, mit Gott darüber zu reden. Und bitte ihn darum, dass er sich dir zeigt. Und ich habe ihr gesagt, ich will das auch tun. Ich will auch dafür beten, dass Gott dir begegnet, dass er dein Herz berührt und dass du einfach merkst, dass er da ist. Und auch in allen Problemen. Genau dann möchte Gott da sein. Ja, vielleicht könnt ihr einfach auch mit für die Moni beten. Ich würde mich echt freuen, wenn Gott da wirken würde. Wenn Gottes Geist da sein Werk vollendet. Ja, und ganz nebenbei, obwohl ich anderthalb Stunden mit der Frau geredet hatte, ich war echt verblüfft nachher, wie gut ich mit meinem Projekt durchgekommen war. Diese anderthalb Stunden gingen übrigens nicht zulasten meines Chefs. Das habe ich nachher drangehängt. Aber ich hatte damit nicht gerechnet. Jetzt geht es aber um Liebe. Heute, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber unter ihnen ist die Liebe. Liebe ist ja so ein oft gebrauchtes Wort. Und es gibt ja einige verschiedene Arten der Liebe. Und Liebe, wenn sie in der Bibel beschrieben wird, wir haben da im Deutschen nur ein Wort für, obwohl im Urtext verschiedene Wörter genannt sind, die verschiedene Bedeutung haben. Ja, es gibt einmal, im Wesentlichen gibt es drei, ich wiederhole die nochmal, obwohl die wahrscheinlich viele auch eben kennen. Es gibt einmal die Liebe, die mit Eros übersetzt wird. Eros, das ist, ich habe hier mal jetzt die von Wikipedia die Erklärung, das ist die sinnlich-erotische Liebe. Das Begehren eines geliebten Menschen oder Objektes und den Wunsch nach geliebt werden. Leidenschaft, das ist Eros. Dann gibt es Philia, das ist die Freundesliebe. Liebe auf Gegenseitigkeit, gegenseitige Anerkennung und Verstehen. Und das Dritte, das ist Agape, selbstlose, sich aufopfernde, fördernde Liebe. Das ist Nächstenliebe und auch Feindesliebe. Das ist die Liebe, die das Wohl des Nächsten im Blick hat. Man nennt diese Liebe auch die göttliche Liebe. Und in diesem Vers, das 1. Korinther 13, Vers 13, da steht eben Agape für Liebe. Die größte ist Agape, die selbstlose, die göttliche Liebe. Und weil wir ja alle von unserer Natur aus selbstsüchtig, egoistisch waren, dann muss diese Liebe, diese Art der Liebe ja von woanders kommen, nämlich von Gott. Agape ist die höchste Form der Liebe. Es geht jetzt um den letzten Pfeiler, um diesen dritten Pfeiler von dieser Brücke. Und ich möchte gerne zuerst auf dieses Fundament zu sprechen kommen. Und dazu möchte ich gerne einige Verse aus 1. Johannes 4 vorlesen, ab Vers 7. Zu Hause, ihr könnt das jetzt wahrscheinlich nicht lesen, schlagt einfach die Bibel auf und lest mit oder hört zu. Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Ihn hat niemand selbst gesehen. Doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns. Und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert. Woher wissen wir, dass wir in Gott leben und dass Gott in uns lebt? Wir erkennen es daran, dass er uns Anteil an seinem Geist gegeben hat. Ein weiterer Grund für unsere Gewissheit ist der: Wir haben gesehen und können bezeugen, dass der Vater seinen Sohn als Retter der Welt zu uns gesandt hat. Und wenn sich jemand zu Jesus als dem Sohn Gottes bekennt, lebt Gott in ihm und er lebt in Gott. Und noch was gibt uns die Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt, und wir haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Wir haben sie zu unserem Fundament gemacht. Gott ist Liebe, und wer sich von Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Wenn das bei uns der Fall ist, dann hat die Liebe uns von Grund auf erneuert. Dann werden wir dem Tag des Gerichts voll Zuversicht entgegensehen können. Denn auch wenn wir noch in dieser Welt leben, so sind wir doch wie Christus mit dem Vater verbunden. Wo die Liebe regiert, hat Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor Gottes Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Ja, eigentlich könnte mich jetzt auch setzen. Also sind das nicht klasse Verse? Ich muss sagen, dass ich, wenn ich so eine Predigt vorbereite, immer selber am meisten davon habe. Ich entdecke dann Bibeltexte, die dann plötzlich ja lebendig werden. So war das, ist das mir mit diesem Text auch gegangen. Ja? Ich habe den vielleicht schon oft gehört und gelesen, aber so richtig berührt hat er mich bisher noch gar nicht so. Ja? Und das passierte dann plötzlich, als ich mich darauf vorbereitet. Und dann wusste ich, dass ich diesen Bibeltext heute hier lese. Ich möchte nochmal Vers 10 wiederholen. Das Fundament der Liebe ist nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Das ist unser Fundament. Und deshalb können wir fähig werden, auch andere zu lieben. Ja, da steht, wir sind sogar dazu verpflichtet. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt, dass Gott Liebe ist. Ich habe gelesen, dass Augustinus, dieser Kirchenvater, der hat mal gesagt, wenn alle Bücher der Welt verbrennen, nur eins blieb übrig und von diesem Buch wird nur eine Seite, ja nur ein Satz übrig bleiben, würde gerettet, dann wäre, und dieser Satz wäre, Gott ist Liebe. Aus 1. Johannes, dann wäre die wichtigste Botschaft vom Christentum gerettet. Und wenn wir an diesen Punkt gekommen sind, wo wir uns durch diese Liebe mit Gott, mit dem Vater verbunden wissen, wenn wir wissen in unseren Herzen, dass uns vergeben ist und dass wir keine Angst zu haben brauchen vor einer Strafe, dann sind wir uns unserer neuen Identität auch bewusst. Dass wir nämlich Geliebte, dass wir angenommene Kinder sind, so wie die Silke das eben auch gesagt hat. Ja? Und dass wir nicht nur, dass wir keine armen, begnadigten und aber immer noch von Gott schief angesehenen Sünder sind. Wir müssen uns nicht, können wir auch gar nicht, durch unsere guten Taten glänzen und definieren. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, 2018 hatten wir eine Predigtreihe über Identität. Und da gab es auch einen Merksatz, nicht was ich tue, bestimmt meine Identität, sondern es wird umgekehrt. Meine Identität bestimmt das, was ich tue. Wo die Liebe regiert, da hat Angst keinen Platz. Wer sich noch fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Gott liebt jeden Menschen bedingungslos. Egal, was er getan hat. Egal, was da war. Weil er die schlimmsten Sachen gemacht hat. Wenn er sich Pornos reingezogen hat. Wenn er die Ehe gebrochen hat. Wenn er Menschen fertig gemacht hat, physisch oder körperlich zugrunde gerichtet hat. Lügner, Heuchler. Jesus hat zu dem Verbrecher neben sich am Kreuz gesagt, sinngemäß, du bist ein geliebtes Kind. Du bist, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das konnte er nur sagen, auf dieser Basis. Vielleicht sind das bei dir auch nicht so extreme Sachen. Gott liebt dich bedingungslos. Und das ist das Fundament. Und das ist das Wichtigste. Dieses Fundament, bedingungslos geliebt zu werden. Und ich möchte einfach fragen, ist dieses Fundament, ist das in dir verankert? Denk doch jetzt mal eine Minute darüber nach, wie sehr dieses Fundament, wo Paulus sagt, dass es das Wichtigste ist, bei dir vorhanden ist. Ich weiß nicht, was deine schwarzen Flecken sind, ich kenne nur meine. Was gewesen ist oder womit du noch zu kämpfen hast. Sachen, die dich vielleicht immer wieder anklagen und verurteilen wollen. Jeder kennt sich selbst am besten, was in seinen Gedanken oder im Herzen passiert. Glaubst du in deinem tiefsten Inneren, dass du von Gott bedingungslos geliebt bist, egal was du gemacht hast? Gott liebt uns, nicht weil wir so gut sind, sondern weil er so gut ist. Jetzt eine Minute Bedenkzeit. Gott möchte, dass wir zu ihm kommen, dass wir bei ihm Vergebung und Heilung erleben. Und wenn das passiert ist, dann möchte er uns zu Menschen machen, die selbst Liebe weitergeben können. Wenn du das noch nicht getan hast, wenn du dir da noch nicht so bewusst drüber bist, dann komm zu ihm, egal wo du stehst, egal was ist. Er steht mit offenen, liebenden Armen da und wartet, dass du kommst. Ich habe den Eindruck, dass Gott möchte, dass wir uns heute dieser Liebe ganz neu bewusst werden. Und wenn diese Basis da ist, dann kann er mit uns weitermachen. Ich lese nochmal den Vers 16 und 17 aus 1. Johannes 4. Und noch was gibt es? Gibt uns die Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt. Wir haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Wenn das bei uns der Fall ist, dann hat die Liebe uns von Grund auf erneuert. Wenn ich großen Glauben habe und eine Hoffnung, die nie aufhört, wenn ich aber die Liebe nicht habe, dann habe ich das Wichtigste nicht, Gott. Deshalb heißt es hier, die Liebe aber ist die größte, weil Gott Liebe ist. Und Gott kann nur aus Liebe handeln. Wir tun uns oft schwer, uns gegenseitig zu lieben, weil wir oft so voller Stolz und voller Egoismus sind. Und deswegen bricht Gott auch manchmal diesen Stolz, um uns seine Liebe beizubringen. Und Gottes Liebe, die ist gar nicht immer so kuschelig. Wir müssen vielleicht manchmal ganz unten sein, damit wir an den Punkt kommen, wo wir uns nach seiner Liebe ausstrecken. Gott handelt nicht, um uns zu strafen, aber er lässt manchmal Dinge zu, um uns dahin zu bringen, dass wir uns von seiner Liebe füllen lassen. Er sagt nie, wenn du mich nicht liebst, dann liebe ich dich auch nicht. Er liebt uns umso mehr. Er liebt uns umso mehr. Und er möchte uns seine Liebe spüren lassen, damit wir anderen Menschen auch, damit wir in die Lage kommen, auch unter anderem als Ergebnis davon anderen Glauben und Hoffnung zu vermitteln. Ohne Liebe geht das auch mit dem perfektesten Programm nicht. Deswegen sei nicht zu sehr traurig darüber, wenn du merkst, dass du innerlich zerbrochen bist, wenn Gott dich zum innerlichen Zerbruch gebracht hat, sondern dann strecke gerade deine Hand nach Gott aus. Und ich hoffe, dass du dann Gottes Liebe so stark erfahren wirst, wie das sonst nicht passieren würde. Und dann kannst du die Liebe auch in deine Umgebung bringen, wenn du selbst geheilt bist. Ja. Ich erinnere mich an eine Predigt von Harvey Carey, der hat gesagt, veränderte Menschen verändern Menschen. Und das ist dann, als wenn ein Zündschlüssel umgedreht wird und der Motor gestartet wird. Dann kann die Fahrt losgehen. Und ja, es geht mal wieder um die Basics. Ich habe den Eindruck, ich habe das Gefühl, im Prinzip predige ich immer über das Gleiche. Vielleicht denkt ihr das ja auch. Aber ich sage eigentlich nie viel Neues. Ja? Zu mehr reicht es vielleicht bei mir auch nicht. Aber ich komme irgendwie immer auf die gleichen Grundwahrheiten zurück, die ich überall finde in der Bibel. Wie kriegen wir diese selbstlose Liebe? Da sind wir auch wieder bei Johannes 15, bei den Reben und dem Weinstock. Wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. Bleibt in meiner Liebe, lebt nach meinen Geboten. Dann wird euch meine Liebe umschließen. Ja, wie kann es mehr Realität werden? Ich habe schon seit über einem Jahr Saxophonunterricht. Und jedes Mal, wenn ich zum Üben gehe, merke ich, ich habe wieder zu wenig geprobt zu Hause. Ja? Sage ich dem auch öfters. So langsam werden die Stücke etwas anspruchsvoller und ich merke, ohne Üben geht es nun mal nicht. Und er hat mir auch letzte Woche noch gesagt, ja, das Üben kann ich dir leider nicht abnehmen. Und diese Aufforderung, die wird auch nochmal deutlich, ja, das kann man auch so auch auf das Geistliche, auf diese Verpflichtung beziehen. Auch was Jesus selber gesagt hat, seinen Jüngern, das größte und wichtigste Gebot, von dem alles andere abhängt, was ein Christ tun oder lassen sollte. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, ist die Frage, müssten wir Christen nicht denn Spezialisten in Sachen Liebe sein? Theoretisch scheint ja alles klar zu sein, aber in der Praxis, da ist es für Christen oft gar nicht weniger schwer, als für andere zu lieben. Und ist das nicht auch irgendwie ein Widerspruch? Liebe, dass Gott Liebe quasi so befiehlt. So was Sensibles wie Liebe, was ja aus dem Herzen kommen muss. Kann man das befehlen? Das ist nur möglich, weil Liebe eigentlich zu unserer Wesensart gehört. Gott hat uns ja als sein Ebenbild geschaffen. Aber die Sünde, die hat dieses Ebenbild zugeschüttet, die hat es zerstört. Und Jesus möchte dieses Fundament wieder freilegen, dass Menschen sich dieser Liebe bewusst werden, dass sie sich selbst annehmen können, dass Menschen Satan keinen Raum mehr geben, der ihn einreden will, du bist nichts, du bist doch schlecht und denk zuerst an dich. Und wir als Christen, wir müssen uns das auch immer wieder neu bewusst machen, weil Satan noch Macht hat in dieser Welt und er versucht alles, damit wir dieses Fundament, dieses Bewusstsein, dieses tiefe Wissen, das ganz tief in meinem Herzen verankert ist, er möchte das wieder zuschütten. Damit wir nämlich keine Motivation mehr haben, anderen unseren Glauben und unsere Hoffnung zu vermitteln. Und wenn das wieder freigelegt wird, dann brauchen wir eigentlich nur noch dem Heiligen Geist zu folgen. Liebe. Ich habe mal überlegt, was ist denn das Gegenteil von Liebe? Ja, denkt man zuerst an Hass, ja, kommt direkt so. Aber ich würde einfach mal sagen, lieblos. Und was bedeutet es, zu lieben, liebevoll zu sein? Bedeutet auch, sich verwundbar zu machen. Das Kreuz ist auch ein Bild dafür, dass Liebe bedeutet, sich verletzlich zu machen. Jesus hat sich durchbohren, hat sich verwunden lassen für uns. Und für uns bedeutet das, liebevoll zu sein, auch, dass wir offen und ehrlich sind. Dass wir, wer offen und ehrlich ist und auch was von sich preisgibt, der macht sich auch verletzlich. Und wenn man auch Nöte mit anderen, von anderen auf sich nimmt, Lasten von anderen teilt, auch das kann Schmerzen verursachen. Aber haben wir keine Angst davor, uns verwundbar zu machen. Und lasst uns einfach darauf achten, lasst uns ein offenes Auge haben für unsere Mitmenschen, lasst uns darauf achten, wer uns so über den Weg läuft. Jetzt auch in der kommenden Woche. Lasst uns einfach mal in die Haut derer versetzen, denen wir so begegnen. Wir brauchen da gar nicht weit zu suchen. Lasst uns einfach bei denen anfangen, mit denen wir sowieso zu tun haben. Mit unserer eigenen Familie, den Eltern, den Geschwistern, dem Partner, den Kindern oder am Arbeitsplatz, in der Schule, mit Kollegen oder mit Nachbarn, mit der Putzfrau, mit Leuten aus der Gemeinde. Bitte denkt doch zu Hause in dieser Woche weiter darüber nach, wo du stehst. Ich stelle diese Herausforderung zuallererst an dich. Ja. Ist es dran, dass du nochmal an den Fundamenten arbeitest? Dann ist es die Herausforderung für dich, diese Woche nochmal 1. Johannes 4 und 5 zu lesen. Ja, 1. Johannes 4 und 5 zu lesen, darüber zu beten, und dir bewusst zu werden, dass du uneingeschränkt geliebt bist. Auch wenn du gerade ziemlich unten bist, dann streck dich aus nach dieser Liebe. Und wenn du weiter Zweifel hast, dann such doch den Austausch mit anderen Menschen, mit jemandem, mit einem gläubigen Menschen, dem du vertraust. Und ja, vielleicht war sie auch nur zugeschüttet in der Hektik vom Alltag, dieses Bewusstsein. Grab sie neu aus. Und achte darauf, wenn dir diese Woche über den Weg läuft. Öffne dein Herz. Lieben, das heißt, den anderen Gutes zu wünschen. Oder vielleicht sogar auch zu tun. Lieben heißt nicht, dass ich für alle Menschen schöne Gefühle hege. Oder mit ihnen in jeder Sache in Einklang stehe. Das heißt es nicht. Lieben heißt schlicht und einfach, ich wünsche dem anderen, dass sein Leben gelingt. Versuch's doch mal. Was bräuchte der andere, um wirklich glücklich zu sein? Und was kann ich dazu beitragen, dass sein Leben gelingt? Das ist eine Übung. Ja, vielleicht ist es auch dran, dass du jemanden um Vergebung bitten musst, zu dem du lieblos gewesen bist. Und wenn unsere Liebe bei dem Nächsten ankommt, dann wird er uns auch zuhören, wenn wir von ihm und über unseren Glauben und über unsere Hoffnung sprechen. Und lass uns einfach dafür beten, dass das immer mehr ja, zu einer Charaktereigenschaft wird. Dass das nicht so eine Einmalsache wird, sondern dass uns das prägt, und tief in uns verwurzelt wird und bleibt, dass wir es immer mehr vor Augen im Herzen haben. Einen Vers weiter, in 1. Korinther 14, Vers 1, da steht, strebt nach der Liebe. Lasst uns danach streben, das Wohl des anderen im Blick zu haben. Wenn der Motor gestartet ist, dann kann das losgehen. Wenn wir mit Jesus verbunden sind und wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben, dann wird er uns die Richtung sagen. Und wenn wir ihm keinen Raum geben, dann haben wir, was die Liebe zu unserem Nächsten angeht, den Nicht-Christen nichts voraus. Wenn ich in den unterschiedlichsten Sprachen der Welt, ja, sogar in der Sprache der Engel reden kann, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur wie ein dröhnender Gong oder ein lärmendes Becken. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken erkennen kann und einen Glauben habe, der Berge versetzt, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nichts. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts. Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen. Sie prahlt nicht und sie schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und sie ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe nimmt alles auf sich. Sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Liebe wird niemals vergehen. Einmal wird es keine Prophetien mehr geben. Das Reden in unbekannten Sprachen wird aufhören. Und auch die Gabe, Gottes Gedanken zu erkennen, wird nicht mehr nötig sein. Denn diese Erkenntnis ist bruchstückhaft, ebenso wie unser prophetisches Reden. Wenn aber das Vollkommene da ist, wird alles Vorläufige vergangen sein. Als Kind redete, dachte und urteilte ich wie ein Kind. Doch als Erwachsener habe ich das kindliche Wesen abgelegt. Jetzt sehen wir nur ein undeutliches Bild wie in einem trüben Spiegel. Einmal aber werden wir vor Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke. Doch einmal werde ich alles klar erkennen. So deutlich, wie Gott mich jetzt schon kennt. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Von diesen dreien aber ist die Liebe das Größte.